Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur ersten Episode meines Podcasts. Ich bin Michael und beschäftige mich seit über 2 Jahrzehnten intensiv mit Cybersicherheitsthemen. Und in diesem Podcast soll es genau darum gehen, um das Thema Cybersecurity. Im Jahr 2022 hat das BKA über 130.000 Fälle von Cyberkriminalität erfasst. Und die Bedrohung wird vom BKA, aber auch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als besonders hoch eingestuft. In den nächsten 15 Minuten möchte ich mit euch deshalb darüber sprechen, warum Cyberresilienz weit mehr ist als nur ein Hygienefaktor im Unternehmen und warum es aus meiner Sicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und vor allen Dingen von Unternehmen mit zunehmend digitaleren Geschäftsmodellen. Nach der Podcast-Folge wisst ihr, welche 3 Vorteile Cyberresilienz für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen mitbringt und mit welchen Maßnahmen euer Unternehmen cyberresilient oder zumindest cyberresilienter aufgestellt wird. Angesichts der dramatischen Zahlen, die ich euch gerade eben gesagt habe und die ihr auch jeden Tag in Presse und Medien mitbekommt, stellt sich die Frage, wie können Unternehmen eigentlich noch agieren, um sich wirksam vor Cyberangriffen zu schützen? Und die Antwort liegt meines Erachtens klar auf der Hand in der Stärkung und der Investition in ihre Cyberresilienz. In der zunehmend vernetzten und digitalisierten Welt wird die Sicherung und Gewährleistung dieser Cyberresilienz für Unternehmen zunehmend kritisch, um eigene Daten, ihre IT-Systeme und am Ende aber auch ihre Reputation am Markt effektiv zu schützen. Was ist jetzt diese Cyberresilienz eigentlich in einem Satz? Cyberresilienz beschreibt eine Fähigkeit eines Unternehmens, Cybersicherheitsvorfällen vorzubeugen, sie zu überstehen und sich davon auch wieder zu erholen. Das heißt, erstes Learning, wir gehen davon aus, dass wir angegriffen werden und wir gehen auch davon aus, dass wir erfolgreich angegriffen werden. Es geht also um einen ganzheitlichen Ansatz, der aber auch eine ganze Reihe von sehr konkreten Einzelmaßnahmen umfasst. Wenn ihr sonst etwas über Resilienz hört, dann hat man das vielleicht als Begriff durchaus schon mal im Bereich der Gesundheit gehört. Da geht es um die Widerstandsfähigkeit eures Körpers, sich vor Krankheiten zu schützen. Und ihr stimmt mir sicherlich zu, dass eine gesunde Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf hilfreich wären, um gesund durchs Leben zu kommen. Ihr stärkt damit einerseits euer Immunsystem, also eure Abwehrkräfte, und gleichzeitig solltet ihr auch schneller wieder auf die Beine kommen, wenn es euch doch mal erwischt hat. Und genau darum geht es im Bereich der Cyberresilienz, in der digitalen Resilienz, nämlich auf der einen Seite Abwehrkräfte stärken und auf der anderen Seite möglichst gut wieder auf die Beine kommen, wenn es euch doch mal erwischt hat. Welche 3 Vorteile schafft Cyberresilienz also tatsächlich für Unternehmen? Erstens, wir sind hoffentlich in der Lage, Schäden zu minimieren, indem wir Angriffe schneller erkennen durch fortschrittliche Überwachungssysteme, Intrusion Detection Systeme, Anomalieerkennungstechnologien können wir Cyberangriffe frühzeitig identifizieren. Was machen diese Systeme? Sie gucken sich Datenverkehr an, also unsere Netzwerke, IP-Netzwerke, um ungewöhnliche Aktivitäten oder Muster zu erkennen. Und das kann man entweder im Netzwerk selbst machen, indem man sich den Datenstrom anschaut oder auf den Servern und den Hosts, die in diesem Netzwerk irgendwie angeschlossen sind. Die Anomalieerkennung analysiert dann diese Daten und am Ende ist es eine reine Data Science Fragestellung. Schaffen wir es, irgendwelche Abweichungen von dem zu identifizieren, was wir als normal ansehen? Und dann sind wir bei Anomalien und genau diese Anomalien wollen wir identifizieren und dann auch alarmieren. Punkt 2, wir schaffen es hoffentlich schneller zu reagieren. Eine gut etablierte Cyberresilienz Organisation schafft es, auf erkannte Angriffe mit zeitnahen, manchmal auch sofortigen Gegenmaßnahmen zu reagieren. Das kann dann die Ausbreitung von Schadsoftware stoppen oder den Schaden in irgendeiner Form begrenzen, lokal oder ähnliches. Und auch dahinter gibt es wieder eine ganze Reihe von Systemen, die uns unterstützen können. Extended Detection and Response Systeme, aber auch die Orchestrierung von Einzelaktivitäten in automatisierten Reaktionsketten. Ob das sinnvoll ist für das einzelne Unternehmen, hängt natürlich davon ab, wie groß die IT-Systeme sind, wie viel Kapazitäten ich in meiner Security-Organisation habe. Und dann muss man entscheiden, in welcher Ausbaustufe man solche Reaktionen ermöglicht. Und der dritte Punkt, Wiederherstellungsfähigkeit. Also wir haben ja gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass wir erfolgreich angegriffen werden, also müssen wir auch in der Lage sein, schnell wieder auf die Beine zu kommen und unsere Geschäftstätigkeit wieder aufzunehmen. Dazu gehört, dass wir regelmäßige Backups haben, dass wir Wiederherstellungspläne für eine wirkliche Notfallsituation haben und eine gut koordinierte Incident Response, damit das Unternehmen nach dem Cyberangriff wieder schnell operativ arbeiten kann. Und damit reduzieren wir dann Ausfallzeiten in unseren Geschäftsprozessen und am Ende sind wir widerstandsfähiger. Wenn wir Ausfallzeiten reduzieren, und das ist, glaube ich, fast trivial, sollten wir üblicherweise damit auch unsere Kosten, nämlich die Ausfallkosten, reduzieren. Das wird häufig vernachlässigt, wenn man sich mal anschaut, was es kostet, wenn ein gesamtes Unternehmen im produzierenden Bereich keine funktionsfähigen Prozesse mehr hat. Wareneingangsprozesse funktionieren nicht mehr, Produktionsprozesse funktionieren nicht mehr, Logistikprozesse, also im Warenausgang, funktioniert was nicht. Aber auch Bestellprozesse, Customer Relationship Management funktioniert nicht mehr. Wir kriegen keine Bestellungen mehr rein, wir können das alles nicht mehr prozessieren. Also je höher die Abhängigkeit von IT-Systemen ist, desto dramatischer sind dann die Schäden und die Ausfallkosten, wenn der Betrieb tatsächlich mal unterbrochen ist. Und der letzte Punkt, natürlich geht es auch um Vertrauen und Reputation. Weil wenn ein Cyberangriff uns so schädigt, dass öffentlich wahrnehmbar wird, dass wir unserer Geschäftstätigkeit nicht mehr nachkommen können, dann sind wir auch schnell in einem Bereich, wo uns unsere Stakeholder, unsere Kunden, unsere Kapitalgeber entsprechend kritisieren und die Reputation des Unternehmens gefährdet sind. Also mit diesen Aspekten kann man gewährleisten, dass ein Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber Cyberbedrohungen wird und im Fall von Angriffen schneller und dann auch effizienter reagieren. Der Wettbewerbsvorteil ist da, wenn ich es besser kann als meine Konkurrenz, bin ich gegebenenfalls der, der am Ende überlebt. Wie werde ich jetzt als Unternehmen tatsächlich resilienter, widerstandsfähiger gegen Cyberbedrohungen? Zunächst mal gibt es eine Reihe von Sachen, die man proaktiv gemacht haben muss. Und gemacht haben muss heißt gleichzeitig, das sind Hausaufgaben, die man erledigt haben muss, bevor der Angriff da ist. Wenn der Angriff da ist, kann man diese Hausaufgaben nur ganz schwer wieder nachholen. De facto ist es häufig unmöglich. Dazu müssen ein paar ganz grundlegende Sicherheitsrichtlinien umgesetzt werden. Der einfachste Fall ist immer die Frage, was mache ich eigentlich in Vorbereitung auf einen Ransomware-Angriff? Naja, die triviale Antwort ist, ich mache Backups. Aber welche Art von Backups mache ich? Die sollen ransomware-sicher sein. Was heißt das? Naja, die dürfen nicht permanent mit Netzwerken verbunden sein, weil wenn sich die Ransomware dann ausbreitet, also irgendeine Schadsoftware die Daten verschlüsselt, dann würde sie ja auch diese Backups mit verschlüsseln. Ich muss also einen Backup-Teil haben, der von einer solchen Ransomware nicht erreicht werden kann. Air-gapped, also nicht online erreichbar. Genau sowas kann man dann tun. Und wenn man das umgesetzt hat, geht es darum, diese Backups auch regelmäßig zu überprüfen und mal zu schauen, okay, A, sind die sauber durchgelaufen, das heißt, habe ich alle relevanten Daten tatsächlich in meinem Backup inkludiert? Und ich kann mir auch schon mal anschauen, ist da vielleicht irgendwie eine Schadsoftware drin? Im schlimmsten Fall sind meine Backups auch verschlüsselt oder wurden schon teilweise verschlüsselt. Und dann bin ich wieder beim Bereich der Erkennung. Es gibt Anfang 2024 das erste Mal einen Cyber-Resilienz-Stresstest der EZB, wo große Banken getestet werden. Und die haben sich genauso ein Szenario rausgesucht, wo eben eine Ransomware das Unternehmen, in dem Fall die Banken, trifft. Und das Szenario ist schon interessant. Auf der einen Seite werden zentrale Systeme, in dem Fall Kernbankensysteme der Banken, verschlüsselt. Wie gesagt, fiktives Szenario, was sich eine Aufsichtsbehörde überlegt hat. Aber die sagen dann auch, auf das System kommt ihr remote nicht mehr drauf. Das heißt, eure Administratoren wurden ausgesperrt. Und nein, es sind nicht nur Windows-Dateisysteme, die da verschlüsselt wurden, sondern es wurden auch Datenbanken, die im Hintergrund von diesem System laufen, verschlüsselt. Und dann sieht man, muss man mal gucken, ob man tatsächlich an alle diese Dinge gedacht hat. Und die Schulung und die Sensibilisierung der gesamten IT und der gesamten Mitarbeiter auf diese Komplexität von aktuellen Angriffen ist entsprechend wichtig. Punkt 2, was kann ich noch tun? einen Plan haben, also effektiv reagieren können. Und das ist leider etwas, was schmerzhaft ist, wovor sich viele Unternehmen scheuen, einfach mal ein solches reales Szenario zu nehmen und tatsächlich zu schauen, wie gut wäre ich vorbereitet? Habe ich einen Plan? Kenne ich alle Rollen und Verantwortlichkeiten? Weiß ich, wen ich anrufen muss? Weiß ich auch, wie ich vorgehen würde? Also was ist der erste Schritt? Was ist der darauf folgende Schritt? Was ist, wenn einer der Schritte nicht so funktioniert, wie ich es vorgesehen habe? Habe ich einen Plan B in der Schublade? Also alle diese Dinge auszuprobieren und es dann tatsächlich mal gemacht zu haben, hilft mir auch im Fall der Fälle dann souveräner zu agieren. Und das sparen sich viele Unternehmen, sparen hier in Anführungszeichen, und im Fall der Fälle haben sie dann entsprechend die Probleme, weil sie es tatsächlich noch nie vorher gemacht haben und dann einige Fehler gemacht werden, die man sich vielleicht mit einem Test oder einem vorherigen Ausprobieren hätte sparen können. Klare und schnelle Kommunikation ist wichtig. Es kann dann auch sein, dass Kommunikationswege, die sonst im Linien- und Normalbetrieb wirksam sind und auch gut und richtig sind, für diesen Notfallbetrieb außer Kraft gesetzt werden und wir eine andere Form der Kommunikation und auch der Entscheidungswege haben. Auch das sollte vorgedacht werden. Der letzte Punkt: Was kann ich tun? Meine Resilienz permanent ausbauen, also einen Verbesserungsprozess etablieren. Und dazu gehört auf der einen Seite, dass ich mir überlegen muss, okay, wie kann ich denn meine eigene Cyber-Resilienz-Strategie, meine Pläne ausprobieren, wie leite ich Lessons Learned ab, wie entwickle ich mich als Organisation weiter, und ich kann das Ganze auch bewusst in mein Testing mit reinnehmen. Wo wir bisher häufig klassische Penetrationstests auf einzelne Systeme gemacht haben, kann man in einer solchen Cyber-Resilience-Denkweise ganz andere Szenarien testen. Bedrohungsorientiertes Testing. Also wir sagen dem Angreifer, auch da wieder in Anführungszeichen, nicht teste mal das System X oder Y, sondern ein Szenario ist, versuch doch mal von uns Geld zu erpressen. Das ist es ja, was diese ganzen Ransomware-Gruppen am Ende wollen. Finanziellen Vorteil. Und vielleicht kommt man dann auf Angriffsszenarien und auf Fähigkeiten in der Angriffserkennung, die wir vorher gar nicht bedacht haben. Und genau das ist dann auch der Wechsel im Mindset, weniger systembezogen Security zu denken, sondern aus einer gesamtunternehmerischen Perspektive zu überlegen, wie müsste ich eigentlich aufgestellt sein. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Cyberresilienz maßgeblich zur Geschäfts- und Business Continuity und damit am Ende auch zu Kostensenkungen führt, wenn wir nämlich genau solche Schadens- oder Vorfallskosten antizipieren. Das Vertrauen meiner Kunden, meiner Stakeholder kann gestärkt werden. Vernetzt euch also gerne mit mir auf LinkedIn, wenn ihr keine weitere Folge dieses Cybersecurity Podcasts verpassen wollt und noch mehr Insights zu meiner Arbeit als Berater im Cybersecurity-Bereich bekommen wollt. Stay tuned! Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Interesse an einem bestimmten Thema habt, das ich hier besprechen soll. Und am Ende sage ich danke fürs Zuhören und bleibt sicher.